persönlich. Peter Wies im Gespräch mit Gästen.
Guten Tag miteinander. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Auch Dankeschön, wenn Sie uns zuhören daheim. Heute habe ich drei Gäste, wo man immer sagen, es ist mir ein echt Vergnügen, die Ihnen vorzustellen. Wir haben es nämlich gestern beschnuppert. Das sind drei Mitmenschen, die blind sind. Das ist einmal Margit Jenny, die ist seit 40 Jahren blind. Der Martin Neff ist seit 20 Jahren blind. Und dann kommt der Jüngste, der aber altersmässig am ältesten ist, er ist um die 60 rum, er ist seit 2 Jahren blind, das ist der Ernesto Werber. Also haben wir eine schöne Balance, punkto Erfahrung, wie es unseren lieben Blinden so gegangen ist und immer noch geht im Leben. Ich muss die Blinden um Verständnis bitten für Fragen, wo Ihnen unter Umständen wirklich, ich sage es jetzt ganz banal, sehr dumm vorkommen. Vielleicht werden Sie bei Teil Fragen sagen, jetzt fragt er das auch noch. Wir haben schon 2000 Mal müssen auf die Fragen Antwort geben. Aber das liegt halt in der Natur von der Sache, dass Sie doch ein bisschen in einer anderen Welt leben. Und ich bitte dort darum ein bisschen um Ihre Toleranz. Die Form vom Gespräch wird ein bisschen anders sein als sonst. Denn es fängt schon an mit gewissen Schwierigkeiten, indem wir ja keinen Augenkontakt haben. Also kann ich nicht jemanden anschauen und ihm eine Frage stellen. Ich muss ihn also aufrufen. Ich muss also sagen, gib mir jetzt Antwort, Ernesto oder so. Weil sonst weiss der Blinde ja nicht, ob man sich an ihn wendet oder an alle miteinander oder an wählen. Dann haben wir noch etwas beschlossen, wir haben uns gestern beschnuppert. Ich habe eigentlich nur durch Martin Neff kennt von früher einmal. Haben wir beschlossen, wir werden alle einander aussagen, weil sonst wird die Anrede auch wieder länger und ich glaube, es vereinfacht alles. Ich bedanke mich im Voraus, dass die Blinden uns in ihre Welt, wo auch eine ist, manchmal ein bisschen anders, dass unsere Löhne eindringen. Vielleicht wäre es ganz gut, ihr würdet mal euch ein bisschen definieren, zum Beispiel, wir fangen gerade mit der Frau an. Margit, was machst du eigentlich im Leben?
Also ich arbeite in einer Firma, ganztägig, und tue mit einem Computer tue ich Berichte schreiben, Briefe schreiben, auf Englisch und auf Deutsch, nach Diktat. Und dann habe ich nebenbei, Hobby ist also im Moment mein Computer, bin Computer angefressen, und tue noch schwimmen. Und früher habe ich immer noch Schach gespielt, da habe ich jetzt im Moment gerade ein bisschen pausiert. Und Technik, neue Hilfsmittel für Blinde zum Beispiel, ist auch eins von meinen Hobbys.
Wenn du jetzt am Computer arbeitest, dann siehst du ja zunächst einmal den Bildschirm nicht. Ich muss dir banale Frage stellen, wie geht es denn zu? Wie kriegst du die Information vom Computer?
Ich habe eine Tastatur, die eine Sprachausgabe dabei hat. Und dann habe ich 2 Schieber. Und mit der kann ich den Bildschirm, mit dem linken den Bildschirm von oben nach unten lesen und mit dem unteren Schieber den Bildschirm von links nach rechts.
Also kriegst du es, wie kriegst du es? In drei? Also
in Spruch.
In Spruch.
Ich tue mir alles vorlesen mit Spruch, was ich geschrieben habe und was ich mache.
Das ist aber einer wegen Konzentrationsarbeit.
Ja, das schon, ja.
Es sei das ein Sonniger, wenn es ganz einfach war, mehr können wir schon nicht raus aus dem Computer. Der Martin Neff, den habe ich einmal kennengelernt vor vielen Jahren. Ich musste ihn interviewen, oder dürfen, über irgendetwas, ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie doch ins Studio Basel, nehmen Sie ein Taxi. Er hat gesagt, nein, ich habe kein Taxi, ich komme mit dem Tram. Und dann habe ich gesagt, ja, ist Ihnen bekannt, wo das Studio Basel liegt? Dann hat er gesagt, nein, aber das finde ich schon. Dann hat er gesagt, ja gut, halt, gehen Sie um 9:30. Ja, Punkt, 9:30 ist er eingetroffen. Da habe ich schon zum Anfang gestellt. Martin, was machst du? Du machst wahrscheinlich am meisten von allen, also verschiedenes. Du bist ein sehr diversifizierter Mensch.
Ich bin auch noch in Gärung, wahrscheinlich liegt es an dem. Also, ich habe relativ lang studiert und immer wieder geschafft zwischendurch und dann vor etwa 5 Jahren mit Pädagogik und Psychologie in Zürich mein Studium abgeschlossen und habe seitdem auch Schule gegeben, sowohl bei kleineren Kindern als auch bei älteren Leuten. Bei älteren war es dann Pädagogik, Psychologieunterricht. Dann habe ich als Psychologe gewirkt, jetzt in den letzten 2-3 Jahren, nachdem sie mich bei der letzten Schule, ja, rausgeschossen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber also, jedenfalls habe ich eine neue Arbeit müssen suchen. Und jetzt habe ich einig wieder auf umstellen, weil ich auch das Gefühl habe, die Arbeit als Psychologe entspricht mir irgendwie nicht so ganz. Mhm. Und in den letzten paar Jahren habe ich auch viel, oder relativ viel nebenher, so fachwissenschaftlich im Bereich Pädagogik geschafft, also bei einem Buch, das wird jetzt dann, ist jetzt gerade am fertig werden, das kommt im September raus, über alternative und freie Schulen in der Schweiz. Und an ähnlichen Projekten habe Artikel verschrieben und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich meine feste Zukunft ist. Daneben mache ich auch viel Musik, habe auch mit Musik einen Teil von meinem Lebensunterhalt immer wieder verdient. Musikstunden, Strassenmusik, wenn ich mutig genug bin, Tanzmusik, also. Und ich könnte mir gut vorstellen, auch als Gammler zu leben. Also es wechselt immer sehr.
Du hast ein ganz bestimmtes Verhältnis, man wird auf das sicher noch zu reden kommen, zu der Umwelt, zu der Gesellschaft. Es ist lustig, wie sie alle verschieden sind. Man kann eben die Blinden nicht in einen Topf werfen. Das wird der Quintessenz sein von unserer heutigen Sendung. Der Ernesto ist der älteste, aber der jüngste blind. Der Ernesto muss uns sagen, was er eigentlich von Beruf ist, denn was jetzt kommt, ist also ein echter Gag. Ernesto, was bist du von Beruf gewesen?
Gelehrt habe ich Schriftsetzer. Mhm. Dann mit den Jahren bin ich dann in die Malerei gekommen. Und jetzt male ich und mache Holzrelief, arbeite mit Holz, versuche dann jetzt Formen zu geben und das auch bemalen.
Du hast Aquarellieren? Dabei sind Aquarellfarben, die du verwendest, oder was?
Ja, bei den Aquarell, bei den Holzrelief verwende ich Ölfarben.
Jetzt ist uns völlig unverständlich, als ich nämlich meinen Bekannten gesagt habe, ich habe am Sonntag einen Blinden als Gast und der malt, dann haben sie gesagt, was ist, hast du eine Ecke ab? Das war die erste Reaktion gewesen. Jetzt ist es so, er hat natürlich ein Gedächtnis. Jetzt, wenn du malst, musst du ja wissen, wo die Farben und was für Farben, dass du verwendest, hast du sie nummeriert oder hast du ein System?
Ja klar. Ich habe die Tube zuerst ganz primitiv, muss ich mal wissen, was ist für eine Farbe in der Tube, was ist für eine Farbe in der Töpfli. Also, ich tue die einfach markieren, tastbar machen. Ich habe einfach das Zundhölzchen genommen und habe ein System entwickelt. Gel hat ein Zundhölzchen, ein dunkles Gel hat zwei Zundhölzchen und so habe ich einfach die Ordnung reingebracht. Aber das ist einfach ein Hilfsmittel. Vor allem ist natürlich die Vorstellung wichtig. Und vor allem ist die Erfahrung, was ich vorher hatte, wichtig. Und die habe ich natürlich in mir. Und es ist ganz einfach, ganz sicher keine Zauberei, auch als Blinde zu malen.
Ich finde das faszinierend. Vor allem, was du machen kannst, ich habe Bilder gesehen von dir. Du hast eine Ausstellung, jetzt gerade darfst du euch sagen, in Asch, im Kirchgemeindehaus, wie heißt es, Steinacker, oder? Glaube ich. Ja, heute ist eine Ausstellung von ihm. Sie ist faszinierend. Was du kannst mit der Farbe, du malst natürlich nicht figürlich, aber du kannst natürlich aufgrund von deiner Erfahrung unglaublich spielen mit der Farbe.
Ja, das ist klar. Erstens ist natürlich, ich kann vielleicht auch mal figürlich malen, aber die Form ist natürlich die Basis. Ich muss eine Form haben und eine formale Gestaltung haben. Und das mache ich, indem ich das auch tastbar mache. Ich schneide das aus, schneide Karton aus und fast meditativ tue ich das Bild komponieren. Und dann spüre ich, wenn ich in eine Spannung komme, wenn ich die Formen spüre, die Vertikalen, die Horizontalen, wenn ich spüre, wie die Formen zusammenspielen, wie es einander fordert, wie es eine Spannung gibt, wie es eine Harmonie gibt. Das ist, glaube ich, die wichtige Voraussetzung für ein Bild. Ich spüre das und nachher kommt dann die Farbgebung. Und die ist natürlich auch wieder eine Erfahrungssache. Und das lebt in mir. Ohne eine Spannung, ohne dass ich das spüre, gibt es natürlich keine Bilder.
Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ein guter Trick, indem du gewissermaßen, man kann es glaube ich so sagen, ein bisschen mit Schablonen schaffst. Also deine Karton, wo du ausschnittst, aber mit Schablonen sagen.
Ja, klar. Also das heisst, ich verwende alles. Ich verwende vielleicht den Holz, ich verwende die Finger, um die Abgrenzungen zu spüren. Mhm. Und so geht das. Geht das sehr gut.
Nachdem wir jetzt wissen, wer meine Gäste sind, was sie so machen, vielleicht gehen wir mal ganz konkret zu der Beziehung von euch zur Umwelt. Ich muss mich wieder entschuldigen, es gibt sicher dumme Fragen für euch, aber es liegt einem natürlich schon, es brennen einem schon ein paar Sachen auf der Zunge. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, wenn man blind ist, kann man eigentlich sehr wenig Sachen, wenn man in der Umwelt sich bewegt, direkt tun. Man muss doch in vielen Fällen immer fragen. Ist das eigentlich ist das eine Belastung, Margit?
Ja, ich würde sagen, man muss es lernen. Mhm. Es ist am Anfang schon ein bisschen schwierig zu fragen, wenn man einfach manchmal mit Nein muss rechnen. Oder dann einfach, was ich zum Beispiel gar nicht schätze, wenn die Leute Ja sagen und dann doch, ja, muss jetzt das sein oder so. Also man muss es schon zuerst lernen. Aber wenn man das einmal begriffen hat und einfach damit rechnet, dass die Leute halt auch mal Nein sagen, weil es ihnen wirklich nicht geht, dann ist das eigentlich nicht schlecht.
Ich muss auch noch am Weg fragen, was mir aufgefallen ist gestern, wo wir uns eben beschnuppert haben. Alle Sachen, die für uns selbstverständlich sind, sind für die Blinden nicht unbedingt ein grosses Problem, aber es ist doch ein Schritt, den man machen muss. Man muss einmal fragen, wenn man zum Beispiel auf die Toilette muss. Die findet man ja nicht allein. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man schon am Anfang bei so Kleinigkeiten eine schwierige Barriere hat, Martin.
Ja, also nicht nur am Anfang. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon 20 Jahre eigentlich in dieser Situation und bei mir ist es einfach ziemlich stimmungsabhängig. Es gibt Zeiten, wo mir das nichts macht, wo ich leicht und ungeniert alles kann fragen und manchmal, wenn ich vielleicht eher so ein bisschen bedruckt bin oder so, dann kostet es relativ viel Energie, aus mir rauszutreten und zu sagen, Entschuldigung, können Sie mir schnell zeigen. Häufig, sagen wir mal, gerade so auf dem Bahnhof, dann würde ich jemanden fragen, könnten Sie mir schauen, auf welchem Gleis der Zug fährt? Dann ist ein Gewirr um mich herum, dann weiss ich gar nicht, wie packe ich jetzt jemanden, dass sich jemand genau angesprochen fühlt. Es sind zwar hunderte von Leuten da, aber es ist dann noch schwer zu zielen, wenn nur jemand da ist und ich rufe, hallo, können Sie mit dem weiss da genau, dass er gemeint ist oder Sie? Ja. Also, und dann frage ich vielleicht und merke, es reagiert niemand. Wenn ich schon Mühe habe, so muss mir rauskommen, dann ermutige das auch nicht unbedingt. Also es gibt schon Situationen, wo das für mich schwierig ist. Was hilft, ist, dass es häufig einfach Notlagen sind oder Lagen, wo es so notwendig ist, dass ich es dann halt gleich mache. Also ich meine, ja doch, es gibt es manchmal auch, dass ich es nicht mache und auf irgendeinen Komfort oder so verzichte, halt ein bisschen noch verklemmen, bis ich daheim bin, zum Beispiel. Aber eben, das ist wirklich sehr stimmungsabhängig.
Ich habe zum Beispiel bei der Margit beobachtet, weil sie raucht und wie sie Zigaretten anzündet. Ich würde jetzt nicht plagieren mit etwas, ich bin mal einen Tag lang künstlich blind gemacht worden, weil ich eine Sendung gemacht habe mit Blinden. Und das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir auch eine Zigarette genommen und ich habe mir nämlich kolossal im Finger brennt und die Nasenspitze. Ich meine, das müssen wir doch alle, wir müssen ja Sachen, die für uns so selbstverständlich sind, müssen wir anfangen lernen, oder nicht, Margit?
Doch, doch, das ist schon so. Vor allem ist ja immer noch die Meinung, die Blinden rauchen nicht. Also wenn ich zum Beispiel am Bahnhof gehe und Bahnhofhilfe muss mal beanspruchen, die wollen mich einfach immer in Nichtraucher setzen. Sie sind immer erstaunt. Dann sage ich halt immer, ja, wissen Sie, ich bin halt keine gewöhnliche Blinde, ich rauche halt.
Ja, und der Zweierli dürfen Sie auch nicht trinken?
Nein, trinken dürfen Sie auch nicht, das ist klar.
Es ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber es ist natürlich ganz komisch, wenn man jemanden, der eine Behinderung hat, auch gerade einstuft, der hat dann sich so und so zu benehmen.
Wobei das natürlich heute schon viel besser ist als früher.
Ja, du hast gelächelt, Martin, zu dem, was ich gesagt habe, wegen der Einstufung.
Ja, das sind glaube ich schon, die Idee ist, dass das Anständige, vielleicht ein bisschen Hilflose, im Charakter wahrscheinlich Liebe, eher Dümmliche vielleicht, Menschen sind, das ist schon da. Zum Beispiel, dass jemand, der blind ist, könnte ein Oppositioneller sein, ein Regimegegner in einem Land. Also ich sage es, für die Schweiz ist das vielleicht ein ungewöhnlicher Ausdruck, aber das ist doch... Das denkt man nicht so schnell.
Ist er denn mehr suspekt als einer, der sieht?
Ja, ich weiß nicht. Zuerst wird er lange nicht gestraft und dann werden die Strafen vielleicht plötzlich härter. Aber ich weiß es nicht, das ist eine Spekulation.
Ja, ja. Sag noch mal, wie beurteilt ihr Blinde einen Mensch? Wir tun ja alle immer die Umwelt beurteilen. Wir sehen einen, aber da ist man sympathischer. Bei uns ist natürlich der Eindruck, der visuelle Eindruck, wahrscheinlich der erste. Mal schauen zum ersten Mal. Das machen die alle nicht. Können die einen Mensch anlängen oder machen das mit dem Geruchssinn? Ja, irgendetwas muss, oder die Stimme könnte eine Rolle spielen. Wenn man mal Ernesto fragen, der hat noch nicht so viel Erfahrung wie die anderen.
Nein, das habe ich nicht. Aber der Eindruck, der ist sehr stark. Also sicher über die Stimme auch, über die Ausstrahlung, ich beschnuppere auch. Und ich habe dann einfach das Gefühl, da stimmt, da ist gut oder da musst du aufpassen. Also das ist ein ganz klarer Eindruck, viel stärker wie vorher, als ich gesehen habe. Und ich glaube, es stimmt auch viel besser wie vorher.
Ja, du bist irgendwie doch sensibler.
Sicher. Sicher. Mhm.
Wie machst du es denn, Marge? Du bist eine Frau, die Frauen haben immer eine andere Art von der Beurteilung. Fast eine bessere mit dem Intuitiven.
Also ich tue auch die Art, wie die Leute auf mich auftreten. Und wie sie, auch anhand, wenn sie einen führen, kann man auch ziemlich fest herausfinden, wie jemand ist. Und ich habe eigentlich Erfahrung gemacht, ich mache eigentlich, mein erster Eindruck ist meistens der richtige.
Ja, das geht uns manchmal
auch. Aber also mit der Stimme muss er natürlich aufpassen. Die Stimme kann also ganz böse irritieren. Das kann sie nicht unbedingt stimmen. Aber eben die Art, wie sie kommen und was sie sagen und so, kann man, glaube ich, ziemlich schnell einen Menschen beurteilen.
Ja, der Inhalt vielleicht, von dem, was er sagt, das ist vielleicht gar nicht so abwägig. Wir sind das nicht mehr gewöhnt, wir sind so oberflächlich geworden. Du hast gelacht wegen dem Führen. Gibt es verschiedene Arten, wie man einen Blinden führt? Ich kann mir vorstellen, das extrem ist Schupfen und das andere extrem ist Laufen lassen.
Meinst du mich?
Ja, ich meine jetzt die.
Ja,
die Schwierigkeit, jetzt habe ich vergessen, einen anzureden. Das ist ganz gut, wenn wir das durchexerzieren.
Ja,
und dann fragt auch, meinst du mich? Weil,
ja, ich mit diesem Mikrofon darf man auch den Kopf nicht so trüllen, oder? Dann merke ich es natürlich auch nicht so.
Ja, ja.
Ich habe wegen dem gelacht, weil ich gedacht habe, jetzt sitzt hier ein Publikum bei uns und ich denke vielleicht alle, oh leck, wenn ich das nächste Mal diesen Blinden führe, die analysiert mich dann gerade durch und durch, wenn es so hebt. Dann denkt sie, aha, das ist so eine und wenn es so hebt, dann uiui. Also, also mehr wegen dem. Aber das stimmt schon, es gibt sehr verschiedene Arten. Ich spüre häufig auch Unsicherheit, also jemand packt sehr fest zu, vielleicht gerade aus einer gewissen Unsicherheit oder fast nicht, so mit zwei Fingern. Klar, das ist unvermeidlich, dass man da sehr viel spürt.
Ob die Blinden das weiss, sie sind nie gern gestoßen.
Ja, also wie würde ich gern geführt? Ja. Ich tue mich lieber, also lass mich lieber nicht heben, sondern ich tue lieber bei jemandem einhängen. Aber es gibt irgendeinen Ratgeber, ein Büchlein, wo steht, man soll es so machen. Ich bin grundsätzlich skeptisch, wenn es heisst, man soll es so machen. Weil es gibt, ich weiß nicht, wie viele tausend blinde Leute in der Schweiz und jeder hat seine eigenen Geschmäcker. Also am besten ist, wenn man den, der probiert, der will helfen, auch versucht offen zu sein, was will der andere wirklich? Was kommt an von meinem Hilfsangebot? Und was winkt der Mensch ab? Mir passiert es relativ häufig, dass ich sage, Dankeschön, es geht schon. Und ich meine es dann auch. Und wenn es falsche Bescheidenheit ist, können wir sagen, ja, das ist sein Problem. Er ist jetzt erwachsen, er muss das selber beurteilen. Aber dass dann jemand gleich nicht sagt, gut und mich dann lässt, sondern vielleicht sagt, ja, aber es geht doch einfacher. Und mich dann gleich führt, finde ich meistens blöd. Weil es ist etwas, wo ich wirklich will für mich beurteilen, ob ich etwas allein will machen oder nicht. Also da müssen wir schauen, ich will helfen, wie reagiert der andere? Oder ich hebe ihn am Arm, ist ihm das wohl? Ist es recht so? Man kann ja fragen. Also, das Helfen ist ein heikles und ein interessantes Gebiet.
Also ich möchte natürlich jetzt auch nicht mit dem sämtliche Leute verscheuchen, was wieder jetzt helfen. Das ist natürlich absolut nicht in meinem Sinn. Aber eben, man sollte einfach reden miteinander, das ist sehr wichtig.
Es fällt mir nämlich gerade etwas auf, ich habe letztens einen Artikel gelesen in einer französischen Zeitung von einer blinden Frau und die hat geschrieben, wenn sie nicht mehr eingeladen ist oder so, sind sie eigentlich immer allein. Die Leute machen einen Fehler und auch mit den Blinden nicht reden. Dabei kann man mit einem Blinden ja gut reden, aber der Blind wird ignoriert. Du hast mir ja erzählt, sie haben einen Empfang gesehen einmal, und man hat die einfach links liegen lassen. Ist das eine Hemmung von der Gesellschaft, weil sie meinen, wenn ein Blind ist, kann er auch nicht reden? Das ist ja durchaus möglich.
Ja, ich glaube, das ist schon eine gewisse Hemmung, die war. Dann bin ich an einer Party eingeladen gewesen. Dann waren wir am Anfang nur drei Leute gewesen. Das ist ganz gut gegangen. Es war im Geschäft und dann sind etwa so 10, 15 Nasen reingekommen. Und von dort weg hat einfach keiner mit mir geredet. Und ich habe einfach Schwierigkeiten, ich kann nicht auf die Leute zu. Ich weiß ja nicht, wer wo steht genau, oder? Das ist eben auch eines der Probleme, dass die Leute müssen auf uns zukommen und dass wir das nicht von uns aus können.
Aber man muss dann aufpassen. Es gibt ja so eine Art von Anhörung an jemanden, der behindert ist, was ich nicht verputzen kann, das ist so das falsche Mitleid, so der Ton. Ich glaube, der gibt euch tot sicher auf Nerven.
Oh ja, und wie. Und wie.
Es gibt auch so Leute, aber die meinen es vielleicht auch nicht böse. Ernesto, ich meine, du bist jetzt, darf ich ruhig sagen, du hast weisse Haare, bist in meinem Alter, wir sind ältere Herren. Du hast auch eine Lebenserfahrung, du hast sicher, machst einen Unterschied, wie jemand auf dich zukommt, in welchem Ton also das macht.
Ja, das ist ganz klar. Ich meine, ich habe immer gern selber bestimmt im Leben. Und ich kann mich nicht gern bestimmen lassen von anderen. Und da muss ich mich manchmal ganz klar wehren. Du, halt mal, ich möchte selber bestimmen. Aber ich habe wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Ich habe Menschen sind mir viel näher gekommen. Nur, wenn sie dann mich bestimmen wollen, dann muss ich einen Druck ausüben. Dann muss ich anfangen zu sagen, halt, ich bestimme mich schon selber. Wenn ihr mir helft, dann nehme ich das sehr gern an. Und da ist der Unterschied, da ist die Differenzierung. Ich habe so viele Menschen auch begegnet, wo vor allem Kinder sind wunderbar, wenn sie einem helfen, ohne dass sie bestimmen wollen. Sie machen es auf eine so eine natürliche Art. Aber die Fäden habe ich also gern selber in der Hand und ich möchte auch heute noch bestimmen, aber ich möchte auch, wenn ich über andere Menschen bestimme, möchte ich es also wirklich so machen, dass es auch für sie stimmt. Aber dass wir jetzt da hilflos sind und uns von anderen manipulieren lassen, das stimmt natürlich nicht. Wir können schon kombinieren und selber denken. Aber für eure Hilfe, die uns hilft, irgendwo in einem Moment, in einer Situation, da können wir sehr dankbar sein. Aber es braucht auch ein Feeling dazu.
Vielleicht bist du da richtig drin, weil du dich noch gut erinnerst ans Lehren. Weil du vor 2 Jahren blind geworden bist, Ernesto. Was mir selber aufgefallen ist, ich rede jetzt eben aus dieser Erfahrung, wo ich muss also ehrlich sagen, ich war ja nur Gastblinder gewesen, das haben die anderen Blinden gesagt, er hat ja gewusst, was er nachher wieder sieht. Das ist eine ganz andere Situation. Aber die Schwierigkeiten fehlen eben bei ganz Kleinigkeiten. Wir haben vorhin schon erwähnt, wenn wir aufs Häuschen müssen, müssen wir fragen, jetzt kommt das Essen. Das hast du auch, du hast die Erinnerung schon gehabt, ich auch. Hast du mal probiert, gleich am Anfang, wo du nichts mehr gesehen hast, sagen wir nur eine Wurst mit Messer und Gabel zu essen.
Das habe ich, ja, natürlich.
Hast du das am Anfang
können? Ja, gut, dort ist es auf meine Stimmung abgekommen. Ich kann es nicht immer können, wie der Martin gesagt hat. Es ist schon manchmal, dass von der Stimmung, jemanden zu fragen, etwas können, sehr viel abhängt. Aber langsam habe ich es dann können und ich habe es, ja, ich habe es eben langsam gemacht und es ist gut gegangen. Und es braucht eine gewisse Übung, eine gewisse Routine, aber ich glaube, es ist alles lernbar. alles, möchte ich sagen, fast alles.
Ja, du hast in deinem Alter noch einen Lehrprozess durchgemacht, wo man immer sagt, ja, wenn man mal 50 ist, lernt man nichts mehr. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Du hast sehr gut gelernt, denn ich konnte selber feststellen, was du alles kannst. Das braucht schon etwas. Es gibt nur etwas, gibt es bei euch, wo euch beide, also der Martin und Margit, die länger blind sind, auch hier und da mal eine Art der Krise. Und zwar, ich würde es so sagen, wenn man zum Beispiel probiert, mit geschlossenen Augen einfach einmal zu laufen, ist der, der das nicht gewohnt ist, nach etwa 10 Metern ist schon viel, nach ein paar Metern meint er, er sei vor einer Wand. Das ist der Effekt, den man einfach man getraut sich nicht mehr weiter. Passiert dir das, Martin, heute noch oder passiert es nie mehr?
Doch, das passiert mir. Nicht sehr häufig zum Glück. Meistens kann ich relativ gemütlich für mich laufen. Aber es gibt dann Situationen, gerade wenn es ein bisschen laut ist, das hilft noch, weil ich dann weniger hören kann, was um mich herum ist. Also sagen wir mal, ich laufe ja, mittleren Verkehrslärm. Dass ich plötzlich das Gefühl habe, leck, da vorne steht etwas. Und man hat ja so eine Art wie ein Empfinden von Schatten. Das ist mehr vielleicht eine Wärmeabstrahlung von Gegenständen oder sonst etwas. Oder es ist nicht leicht und dunkel, aber einfach das Gefühl, da vorne kommt etwas. Und es ist so ein Hindernis, wo ich vielleicht jedes Jahr einmal mit Macht reinlaufe. Das sind Lastwagen, die auf dem Trottoir parkiert sind. Ich gehe mit meinem Stecken, wie ich es gelernt habe von einem Lehmann vor 20 Jahren, tak, tak, tak. Der Stecken und der Arm geht unter den Lastwagen und mein Kopf in die Ladebrücke. Und insofern tue ich natürlich, habe ich einfach das in mir, oder? Dass das vielleicht wie, jetzt kommt wieder so etwas. Häufig ist es dann nicht so. Oder auch das Gefühl, es kommt ein Loch. Und es hat viel zu tun mit Müdigkeit. Also wenn ich müde bin, bin ich anfälliger für so Zustände. Und ich helfe mir dann in der Regel so, dass ich es merke und dass ich zum Beispiel wirklich langsamer mache. Dass ich langsamer laufe und mich ein bisschen selber durch therapiere, sage, Martin, es ist wahrscheinlich nichts. Und wenn ich es mir dann nicht glaube, dann mache ich mir die Hand so offen, oder? Dann, da ist wirklich nichts. Ja komm, machst noch zwei Schritte. Dann geht es vorbei. 15, 20 Sekunden löst sich es auf. Das gibt es schon.
Du hast gestern zum Beispiel ein Musterbeispiel gezeigt. Du bist ja mir nicht gerade ein Pilotblinde, muss ich sagen, weil du hast einen unglaublichen Pep und einen Willen und auch eine Frechheit, Hindernis anzugehen. gestern zu oben hat er gesagt, also alle miteinander, ich gehe jetzt aufs Tram. Und er ist einfach davon.
Gemacht und pafft.
Ja. Pafft, direkt, ja, sieben Schritte gemacht und zwar schnell. Er läuft schnell mit seinem Stecken. Nicht einfach so, er ist fast so, ja, ein bisschen gejoggt. Und bums in einen riesen Blumenstrauß rein. So, das macht ihm aber nicht, er lacht, er dreht sich um und läuft weiter. Das ist natürlich ein Risiko, wo du da eingehst. Aber ich glaube, es geht nur so.
Ja, nur dort war es nicht so, gewesen, dass ich reingelaufen bin. Sondern das ist vielleicht etwas, was man sich als Sehender schlecht vorstellen kann. Meine Fortbewegung, die beruht eigentlich darauf, dass ich häufig scheinbar in Sachen reinlaufe. Ich komme mit dem Stecken dran und tue relativ abrupt kurz vor dem Hindernis noch links oder rechts dran vorbeilaufen. Ich sehe es erst im Moment, manchmal merke ich schon vorher, da kommt etwas. Häufig erst, wenn ich mit dem Stecken dran bin.
Mhm. Oder hast du die Reaktion?
Insofern noch? Ist das für mich, wie wenn du den Blumentopf würdest sehen. Mhm. Dein Blick stoßt auf den Blumentopf und du gehst links dran vorbei. Mhm. Ja. Etwas anderes ist, wenn ich reinfliege.
Mhm. Wie tust denn du dich bewegen im Verkehr, Margit? Das ist etwas von, wahrscheinlich vom Schwierigeren, denn der Verkehr besteht ja auch aus Lärmen. Ein Lärm, ein Grundgerüst, der einem ja die Orientierung eigentlich hinternimmt. Probieren Sie einmal mit geschlossenen Augen im Verkehr zu stehen. Die wissen gar nicht mehr, wo links und rechts ist, wenn es einen Lärm hat.
Ja, also zum Beispiel Baustellen, das ist so etwas, wo verrückt ist. Presslufthammer und so Zeugs, das ist also... Da bin ich einfach verloren, da weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss und so. Mhm. Aber eben Lastwagen, oder was jetzt in letzter Zeit für mich also recht schlimm ist, die Haufen Töpfe auf den Trottoir fahren, das ist also ein Horror, ehrlich. In der Leomatstrasse, wo ich wohne, dann ist Einbahn, und dann kommen sie ewig auf dem Trottoir, weil sie einfach den Bogen nicht machen wollen, und in der verkehrten Einbahn auf dem Trottoir. Also ja, letztens gesagt, ich glaube, der nächste Unfall, den ich habe, ist auf dem Trottoir. Das ist schon ein bisschen kriminell. Oder letztens bin ich vom Bus gekommen und wollte einfach heimlaufen und plötzlich ist mein Stock noch immer hergekommen. Und ich dachte, was ist das Komisches? Er hat sich so halb bewegt und dachte, Mensch, ein Mensch kann das nicht sein. Jetzt ist da einfach einer gemütlich auf dem Motorrad oben gehockt, Motor nicht gelaufen. Er hat auch nicht geredet. Bis ich herausgefunden habe, was das wirklich sein kann. Plötzlich sagt er, ah, ich bin glaube hier nicht so gut platziert. Und ich gesagt, ja, das würde ich auch sagen. Ja.
Hast du dich zurechtgefunden, Ernest, hier im Verkehr? Das war für dich sicher auch eine harte Nutz am Anfang.
Ja, ganz sicher. Aber sie haben es mir gelehrt, auch in der Sozialrehabilitation. Ich habe also sehr viel gelehrt. Und ich bin auch schon ein bisschen ausgeehrt, Martin. Und nimm alles ein bisschen gelassener, weißt du. Und Schritt für Schritt. Und so bin ich. Nicht alle können mich begreifen. Ich denke dann heute an heute und morgen an morgen und Schritt für Schritt. Und ja, ich finde, es geht gut.
Du hast mir etwas erzählt, einmal, wie du durch den Verkehr gehst, wie du da mit den Ohren schaffst. Martin.
Ich mag mich nicht mehr erinnern, was ich erzählt habe.
Ich meine, du läufst jetzt über eine Straße, dann musst ja. Ja, weil du nicht weißt, kommt etwas oder kommt nicht. Du musst hören, denke
ich. Ja, sicher. Mhm. Viel hören. Und ja, das ist es.
Da läuft einfach über die Straße, wettig los.
Ja, nein, etwas ist, das habe ich gestern erzählt, vielleicht meinst du das. Margit hat vorher gesagt, Baustellen, Pressluftbohrer, das ist etwas, was man als Städter, sogar als Landbewohner leider relativ häufig muss erleben, in unserer baubürtigen Zeit. Also, da kann eine ganz einfache Strasse sein, 3 Meter breit, wo praktisch nie ein Auto durchfährt. Ich stand am Strassenrand, nebendran wird geschafft. Das ist für mich wie die gefährlichste Autobahn zu überqueren, weil es ist wie wenn ich jemandem, der sieht, wo der Kartonschachteln über den Kopf stülpen. In dem Moment habe ich das Gefühl, jetzt bin ich blind. Also jetzt sehe ich nicht mehr, was kommt. Das heisst, ich höre es nicht mehr. Velofahrer, Töfflefahrer, Lastwagen, Auto. Vielleicht, wenn ich jetzt übergehe, kommt gerade einer. Es kommt zwar nur einer, ist am Tag jemand durch die Strasse, aber ich habe keine Ahnung mehr, ob es jetzt ist. Und als Sehender schaut man dem zu und denkt, ja, da muss ich nicht helfen, das ist ja ein kleines Strössli. Der kann ja da allein drüber. Das Lärm, je lauter, desto mehr wird ich sehbehindert. Auch auf dem Bahnhof, manchmal, ich bin relativ viel unterwegs, in Zürich um Jahr, da wird ja jetzt seit Jahren gebaut, dann haben sie manchmal ganz laute Maschinen. Es gibt Tage, wo es dermaßen laut ist, dass ich auf dem Perron stand und denke, ja, ich kann keine 3 Schritte machen. Erstens würde ich auch meine Umwelt gefährden. Ältere Leute sind relativ arm dran mit mir. Weil ich muss auch schauen, dass ich nicht in sie reinlaufe und so. Ich laufe in jedes Gepäckwagen, das hier mit dem Elektromotor zurückkommt. Ich fühle mich enorm behindert. In dem Moment, auch wenn es scheinbar eine ganz einfache Situation ist, bin ich sehr froh um Hilfe, weil es kommt noch dazu, ich höre nicht, wo Leute sind. Wer ich könnte ansprechen? Es ist nur nur das.
Es fällt mir jetzt gerade etwas auf und es kommt mir eine Idee, gerade so. Früher, als ich ein Bub war, haben die Blinden ja das geile Armband gehabt. Das ist so etwas, was die Blinden selber vielleicht als Diskriminierung empfunden haben, das ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite heute, wenn ich meine 3 Gäste anschaue, es ist auch sehr schwer für die Umwelt zu realisieren, dass die blind sind. Wenn man nämlich mitten in einem Restaurant sitzt, merkt das niemand. Keiner merkt das, wenn sie nicht gerade den Stecken in der Hand haben. So ist natürlich auf der einen Seite die Freiheit von euch allen ist grösser als früher, aber sie ist auch schwieriger für die Umwelt Rücksicht zu nehmen. Ihr seid nämlich nicht gekennzeichnet, wenn ihr den Stecken, wenn du mal den Stecken zusammengelegt hast und da ein bisschen hin und her lässt, dann merkt kein Mensch, dass du blind bist.
Das stimmt schon. Du meinst, gut, ich kann schon die dunklen Brüllen, aber könnt ihr Spinner sein und Sonnenbrüllen anhaben, oder?
Ja, ja.
Das wissen natürlich auch noch viele Leute nicht. Aber ich meine, draußen, wo man allein ist, wo man wirklich auf Hilfe angewiesen hat, ist ihm der Stock ja sowieso in der Hand.
Es ist einfach schwieriger heute feststellen. Wie ist das eigentlich, werden die Blinden von der Umwelt, es ist jetzt eine ganz komische Frage, hier und da in ihre sogenannten Schranke gewiesen, Margit.
Ja, das ist mir einmal passiert. Da bin ich über die Straße und irgendwie auch ein bisschen müde gewesen, wie es vorkommt, und bin zu weit links rübergekommen. Also, das andere Trott war irgendwie nicht gerade so gefunden. Dann kommt eine Dame daher und sagt, laufen Sie immer so komisch? Dann habe ich gesagt, ja, nein, eigentlich nicht, aber auch ich habe manchmal Orientierungsstörungen. Ja, wieso gehen Sie überhaupt raus? Sie sollten daheim bleiben. Dann habe ich gesagt, ja, müssen Sie, alle vier Wände könnten mich auch eingesperrt haben. Ja, aber die Blinden gehören nicht auf die Strasse. Was dann das Resultat war, sie haben mir noch so unterwegs bis zum Tram für die halbe Bibel vorgelesen oder erzählt. Und, aber gut, ich meine, ich habe dann ehrlich gedacht, die arme Frau hat ja keine Ahnung, sie kommt nicht raus.
Ja, man erlebt natürlich schon Sachen, die zum Teil ja gar nicht auf Bosheit beruhen oder auf einen Art Sadismus, aber einfach auf die Unfähigkeit, sich in andere hineinzudenken. Martin, es hat ganz viele Sachen, wahrscheinlich, wo auch den Blinden, ohne dass sie es einfach können sagen oder dürfen sagen, auf die Nerven gehen. Das können Sie jetzt einmal sagen. Es gibt doch ganz viele Sachen, wo dir in der Umwelt nicht passt.
Dass Leute in der Türkei gefoltert werden, ja, zum Beispiel.
Klar, ja.
Also das hast du wahrscheinlich nicht gemeint,
oder? Doch, das darfst du auch sagen. Aber ich finde es sogar ganz
dass
richtig.
Dass so viele Leute bei uns Auto fahren, obwohl wissen, dass das mit dem Wald sterben irgendeinen Zusammenhang mit den Auto hat. So Zeug.
Mhm.
Ja, ich reg mich gerade auf.
Er macht einen ganz wichtigen. Darf ich schnell unterbrechen? Machst du nämlich einen wesentlichen Schritt jetzt. Und es ist gerade recht, dass du mit dem angefangen hast. Was mir am Herzen liegt, ist, dass die Blinden, überhaupt die, die behindert sind, als vollwertige Mitglieder von der Gesellschaft akzeptiert werden. Und indem er natürlich jetzt auch sich mit dem Weltgeschehen und mit allem, was da passiert, beschäftigt, ist er nämlich ein vollwertiges Mitglied. Aber wie wir vorhin gesagt haben, sie werden in den Schrank gewesen. Der eine sagt, er ist ein Blinder, der braucht sich mit so Zeugs nicht beschäftigen, er soll daheim bleiben. Und dass er das macht, zeigt, dass der Übergang stattfindet.
Also ich probiere nochmal über das nachzudenken.
Ja.
Was ärgert mich, ärgern ist vielleicht zu viel gesagt, aber was finde ich auch spannend daran, blind zu sein, nebst dem, dass es manchmal mühsam ist, ist es auch sehr spannend, weil es ist etwas Eigenartiges. Die meisten Leute treffen das relativ selten direkt an, dass zum Beispiel einer kommt und Arbeit will bei jemandem oder eine Wohnung will mieten und er ist blind. Es ist etwas Eigenartiges und ich überlege immer, warum sind mir die Reaktionen von den Kindern oder auch von Jugendlichen so angenehm? Verglichen mit Erwachsenen ist es häufig schwieriger. Und eine Sache ist, glaube ich, Kinder und Jugendliche, die reagieren auch ganz verschieden. Zum Teil staunen sie einmal und dann sagen, was hast du? Und so, also in einem gewissen Sinn auch sehr indiskret, man könnte sagen, sehr verletzend. Ja, aber sie nehmen einfach wahr, es ist etwas Besonderes. Sie haben relativ wenig eigene Ideen, wie das ist. Also es ist vielleicht Unvoreingenommenheit, Neugier. Es ist nicht, oh, der ist blind, ja, dann kann er sicher nichts schaffen. Oder dann ist er besonders musikalisch. Oder dann muss ihm jetzt helfen. Oder dann muss ich besonders höflich sein. Oder dann sollte ich mich jetzt nicht einmischen, weil sonst stürzen. Sondern es ist einfach, siehst du nicht? Ja, ist das schlimm? Also so unvoreingenommen. Und ich denke, es ist interessant, also es kommt eine Grundhaltung raus, wenn wir etwas begegnen, was nicht in unsere normalen Sachen reinpasst. Also jemand, der knutschgrüne Haare hat, wo sich die Haare einfach knallgrün färbt. Dass man einfach könnte auf jemanden zugehen und sagen, ey, das ist jetzt gelungen, du hast grüne Haare. Wieso? Aber häufig haben wir irgendeine Reaktion. Was will denn der mit seinen grünen Haaren? Provokateur oder so? Vielleicht auch eine positive. Also den Blinden begegnet man nicht nur, indem man sie einschränkt. Sag mal, ich erlebe auch viel, dass ich auf ein Podest aufgeklüpft werde, wo ich dann wieder mühsam muss, auf den Trab runterkraxeln, weil ich denke, das ist das Falsche für mich. Also Leute, die auf mich zukommen und sagen, ja, dir sind denn besonders musikalisch. Und dann denke ich, ja, also leider bin ich bei mir gar nicht so sicher. Ich kenne Leute, die sehen, die sind viel musikalischer als ich. Also das ist ja eine positive Zuschreibung. Es ist in dem Sinn nicht eine Schranke. Aber auch eine Voreingenommenheit. Und ich glaube, das ist bei den Kindern, die sind einfach mal in erster Linie neugierig und die wollen noch wissen, was ist denn das?
Ist es eine Hemmung von der blinden Margit, sollte man auch nicht probieren, in der menschlichen Gesellschaft die Hemmungen vor jemandem, der irgendwie behindert ist, das gilt ja nicht nur für die Blinden, ob man die nicht könnte auf irgendeine Art abbauen könnte. Mit den Blinden haben wir ja festgestellt, kann man Dialog öffnen, man kann mit reden mit ihnen.
Also wie man es abbauen kann, weiss ich natürlich auch nicht genau, aber es ist wirklich ein dringender Wunsch von mir, dass einfach die Leute die Hemmung verlieren, denn wir sind einfach nur blind und nicht blöd. Wir sind einfach gleich normale Menschen und mit dem wäre sehr viel geboten, wenn man einfach die Hemmung würde verlieren und versuchen einfach auch mit einem Blinden zu reden. Denn reden können wir ja schließlich.
Ja, können die hier sitzen, können dich auch wehren. Es gibt natürlich wahrscheinlich solche, die im Blindsein nicht ganz so gewachsen sind wie ich. Das könnte ich mir doch auch vorstellen.
Ja, das gibt es natürlich auch. Das ist klar. Ich meine, Ältere, die vielleicht später erblindet sind, die haben sicher noch mehr Mühe. Oder wenn der Charakter vielleicht einfach nicht so mutig ist. Das muss man nämlich auch lernen. Ich habe mich früher auch nicht können durchsetzen und immer Schwierigkeiten gehabt. Dann habe ich einfach ewig gebrüllt. Meine, das hat es auch gegeben. Und heute bin ich schon fast eher frech, wird ich durch eingestuft im Geschäft zum Teil. Und sage vielleicht etwas, weil man sich immer muss wehren, einfach härter, als ich eigentlich will. Aber wenn man sich die ganze Zeit muss durchsetzen und erklären, was, ja, dann wird man vielleicht ein bisschen härter und eventuell kommt man besser durch. Ich weiß es noch nicht sicher.
Aber doch, der Wille ist schon ein paar vorhanden. Ernesto, du bist angesprochen worden. Margit hat gesagt, sie bei den Eltern viel schwerer, deinen Hemmungen zu begegnen von der Gesellschaft. Aber du hast vorhin auch gesagt, das ist schon abgeklärt.
Ja, ich habe weiterfahren, wo die aufgehört haben. Es ist genau so, Kinder, die sind ganz toll. Und ich finde einfach, man soll nur natürlich sein. Und ich möchte allen sagen, nehmt doch mehr Rücksicht aufeinander. Seid doch toleranter. Seid lieber zueinander. Wir machen und machen nicht aus einer Bagatellenaffäre. Nehmt das einfach gelassen. Denkt, die Tage gehen, es kommt einmal eine Endstation und lebt doch gut miteinander und nehmt Rücksicht. Und alles geht besser. So vielleicht auch ein bisschen weniger ich-bezogen und helfen einander, dann ist das überhaupt kein Problem. Klar, ihr könnt uns helfen, wir können euch helfen. Es sind vielleicht ein bisschen zwei verschiedene Welten, aber wir möchten mit euch leben und auch nicht ausgestoßen sein und ich finde einfach, man sollte mehr Rücksicht, mehr Verständnis haben zueinander. Und dann geht das. Es ist Probleme, die kein Problem sind, die sollte man nicht aufbauschen, sondern einfach ganz natürlich sein. Und da sind Kinder für uns ein Vorbild.
Das Loblied des Kindes finde ich prima.
Ja, sie
haben es verdient. Ja, jawohl. Eine ganz komische Frage. Haben Sie manchmal auch so eine Art Wohltätigkeit erlebt schon, wo man ein bisschen auf den Weg geht? Zum Beispiel ist es passiert schon, dass euch jemand Geld in die Hand gedrückt hat.
Also mir ist das schon mal passiert. Zum Glück eigentlich noch recht wenig. Im Tram hat da eine Frau referiert von Aktionen, die man unterstützen sollte und so. Und plötzlich hat sie mir 5 Lieber in die Hand gedrückt und hat gefunden, ja, statt dass sie das noch immer einzahlen, wird sie das lieber direkt jemandem geben. Dann habe ich gesagt, ja, sie soll das aber nicht machen, ich verdiene ja, ich würde arbeiten. Ja, nein, da können sie etwas trinken und so. Aber ich konnte das einfach dieser Frau nicht abschließen, die hat vielleicht wirklich gemeint, ja, oder sie tut da richtige Hilfe, wenn sie es mir direkt gäbe. Ja, den Eindruck hatte, hätte sie wahrscheinlich beleidigt, wenn ich es zurückgegeben hätte.
Und du, Martin, auf deinen vielen Reisen.
Ja, ja. Ich habe es ja gestern schon erzählt, der Rekord war 70 Mark in 10 Minuten. Aber dort habe ich auch so alte Zockeli angehabt, die schon so halb kaputt waren. Und dann haben wahrscheinlich die Leute einfach gedacht, das ist wirklich ein Arme. Und da kommt wieder eine Erwartung rein. Muss ich als Blinde besonders anständig rumlaufen, für gerade nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich bemitleidenswert bin. Mhm. Weil es geht dann relativ bald quasi wieder zurück in das alte Klischee, dass der Blinde jemand ist, der ja, noch beim Bettler. Ich war eher von mir aus gesehen näher beim Hippie. Ja, nur wenn ich jetzt könnte sehen, dann könnte ich ohne weiteres in alten Schuhen rumlaufen und so, dann hat man nicht das Gefühl, oh je, der Arme. Sondern man würde eher denken, hör, so ein Hippie. Also bei mir geht es manchmal dann in den falschen Kanal, oder? Ja, nur also 70 Mark in 10 Minuten, da habe ich sogar müssen lachen. Sonst, sonst tut es mich doch manchmal, es schmerzt mich. Es ist verschieden, es gibt Leute, die kommen sehr herzlich auf mich zu und sagen, wissen Sie, ich will nicht das jetzt einfach geben. Einfach so.
Schenken.
Ja. Und das hat auch etwas sehr Schönes. Manchmal spüre ich einfach auch viel von dem verklemmten, gehemmten daraus raus. Und ich habe ja vorher wegen Hilfe auch gesagt, ein bisschen, dass es häufig auch nicht so tolle Erlebnisse sind. Dahinter steht schon, was auch immer ein anderer macht mir gegenüber. Eigentlich finde ich es ja schön, dass jemand irgendwie berührt ist und etwas will machen. Aber es ist häufig eben nicht, du hast vorher gesagt, Ernesto, sei doch einfach ein bisschen natürlicher. Und ich denke, schnell gesagt, oder? Aber schwer zu machen. Es ist häufig eben doch zu spüren, so viel Unnatürlichkeit. Ja, nicht nur Blinden gegenüber, sondern in vielen, vielen Sachen.
Martin, Polarität, nehmen und geben.
Aha.
Das ist doch etwas Wunderbares. Ich bin gerne mal ein Bettler und komme etwas über und kann es wieder weitergeben. Von dem ist doch, das lebt doch, das ist das Leben. Ich mache etwas, es ist ein Austausch und komme etwas über dafür und kann von dem, was ich überkomme, wieder weitergeben. Von dem leben wir doch. Das ist doch der Kontrast. Und ich bin das gern. Ich habe auch mal, also, ich habe mehr überkommen als du. Ja, ist wahr. Also, und ich habe es auch nicht, ich habe es angenommen. Aber wenn ich es wieder zurückgeben kann oder weitergeben, ist doch etwas Wunderschönes. Nehmen wir doch an. Das Geben ist seliger denn Nehmen. Du machst schon denen Freude, die geben. Aber wenn der Gedanke mal in uns verwurzelt ist, annehmen, weiterzugeben, das ist doch wunderbar.
Gehen wir mal von der Philosophie, wo natürlich auch wir sind, einmal ganz ins Konkrete. Ihr reiset ja alle umeinander. Fröhlichst gehen sie umeinander und gehen an fremde Orte. Wenn man jetzt mal Hunger hat und man geht in ein Restaurant, was passiert einem dort? Wie wird man eigentlich dort so behandelt, Margit?
Also ich muss gestehen, ich gehe nie allein in ein Restaurant. Das ist mir irgendwie hemmiger und... Aber ich bin zum Beispiel auch schon mit einer Taubblinde gegangen, also sie sieht noch etwas. Und wenn wir zusammen sind, kann sie noch recht gut führen. Und dann kann sie ja die Karte aber auch nicht mehr lesen. Und wenn ich sie Wirtochter frage, ob sie uns Karten vorliest, und ich tue ihr dann die Hand schreiben, was es gibt. Also wir haben schon recht sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Die Leute sind sehr aufmerksam. Und sie fragen, wenn man sie auch fragt, ob sie das Fleisch schneiden oder so, ich muss gestehen, ich habe das immer noch nicht recht, weil ich Angst habe vor der Sauerei rund um den Teller, da hat man also recht gute Erfahrungen gemacht. Und also, wenn die Leute nicht gerade sehr im Stress sind, die ganze Beiz voll ist, dann helfen sie also gern.
Wer ist bei dir, Ernesto? Reisest du allein und man gehst allein nebenan?
Ja, ja, Jetzt könnte ich das. Vorher hätte ich das nicht können. Ich muss aber sagen, erst nachdem ich in der Sozialrehabilitation war.
Aber man muss es lernen.
Muss es lernen. Aber heute, ich glaube, ich könnte überall hin. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, das gute Mensch ist immer noch da. Und ich kann ankommen, wo ich will. Und in eine Situation kommen, die schwierig ist für mich, es kommt immer ein Mensch, der mir hilft. Und diesen Glauben habe ich sehr stark bekommen. Und so habe ich volles Vertrauen, kann meine Angst, die ich hatte, verloren und bin frohgemut und würde überall anreisen. Irgendwo, in dem Moment, wo ich es nötig habe, kommt der Mensch und hilft mir.
Wie ist es bei dir, Martin? Du bist ja wirklich der, der umeinander zieht wie...
Zigeuner, gell?
Ja. Ja. Hat mir ja gesagt, als ich gesagt habe, ich suche Martin Nefne, haben alle gesagt, den findest du nicht, das ist der Zigeuner. Der ist
ja, dabei eben, bin ich einiger sesshafter Zigeuner.
Also, ja, ja.
Ja. Ich reise, es geht mir ähnlich wie dir, Ernesto. Eigentlich als Grunderlebnis ist ein ganz tolles, also ganz eine tolle Situation. Ich bin immer der Menschheit ausgeliefert. Ja gut, toll, manchmal habe ich eine dünne Haut, dann wollte ich nicht dieser Menschheit so ausgeliefert sein. Das habe ich auch schon gesagt. Dann ist es mir vielleicht ein bisschen schwer. Aber wenn ich halt rausgehe, dann muss ich das auch in Kauf nehmen. Aber häufig sind ganz tolle Begegnungen durch das, dass ich in erster Linie nochmal noch immer hilflos bin. Also irgendwie auf einem Bahnhof stand und nicht weiter weiss. Oder irgendeine Situation. Also aus diesen manchmal ein bisschen schüchternen Annäherungen vom Anfang, wo auch das natürliche Ungenierte nicht so ist, wie wir es bei den Kindern gesagt haben, entwickeln sich doch häufig ganz tolle Begegnungen. Also, ja. Und rein technisch, oder? Ist es eigentlich kein Problem. Ich finde überall Hilfe. Wenn ich allein in die Wüste gehe, dort weiß ich nicht. Also das habe ich noch nicht probiert. Solange es Menschen herum hat, ist es eigentlich keine Sorge für mich.
Das finde ich gut. Der Charles Wassermann, der ja einmal Korrespondent war, beim Schweizer Radio auch, für politische Fragen, der war blind. Der hat mir selber einmal gesagt, blind sein ist keine Katastrophe. Es ist ein Verlust. Den Verlust kann man überwinden. Könnt ihr mir alle kurz sagen, ob der Satz eure Unterstützung findet oder nicht? Martin?
Ja. Ja, wenn es kurz muss, sage ich mal ja.
Margit?
Ja, es ist möglich.
Ernesto?
Ja, ich könnte da voll einstimmen. Ich bin voll überzeugt von dem. Mehr kann ich nicht sagen, es stimmt einfach.
Margit, Ernesto, Martin, danke schön vielmals, dass ihr gekommen seid. Ich muss sagen, ich habe ja euch ganz einen Haufen gelehrt heute. Habt ihr auch etwas gelehrt da drin? Das ist vielleicht genau das, was wir haben wollen. Und was ich glaube, kann feststellen am Schluss, in einem ganz kurzen Satz, meine drei Gäste sind zwar blind, aber sie sehen Hilfe. Dankeschön vielmals.